Willkommen, danke schön, dass ihr um die späte Zeit noch gekommen seid. Finde ich sehr schön. Genau. Willkommen zu einem kleinen netten Quiz, was ich vorher jetzt beim Per-Workshop in ähnlicher Form schon mal gehalten habe. Genau, das Kamel, unser Logo. Steht natürlich für eine Einstellung, aber für uns, die wir uns ein bisschen mit Perl auskennen, steht das in erster Linie natürlich für dieses Buch, das sogenannte Kamelbuch, wo halt die Sprache komplett beschrieben wird, aber auch eine gewisse Philosophie beschrieben wird und auch die Gründe, warum jeder Befehl genauso gewählt wurde, wie er will. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was die Perle an Perl hält. Ja? Auch wenn manche Leute, die jetzt so ihren ersten genauen Blick auf das Kamel setzen, vielleicht erstmal einen anderen Eindruck haben und sagen, weg und stirb so schnell, wie du kannst. Da sagen wir, nee, ist nicht. Wir sterben nicht. Aber habe ich vorgestern gesehen, den Teil. Es geht so. Auf die Diskussion wollte ich gar nicht eingehen und irgendwie sagen, ja, in allen dreckigen Ecken ist Perl, es ist nur Legacy. Aber nein, wir haben doch den modernen Code und es geht doch schön. Machen wir mal vielleicht bei einem anderen Vortrag. Ich wollte halt nur kurz drauf sagen, weil manches, was ich werde auch natürlich auch auf die Dreckecken eingehen, ja, und jetzt nichts beschönigen. Deswegen wollte ich nur mal kurz vorher mal erwähnen, dass Perl an sich, vor allen Dingen, wenn man die aktuellen Entwicklungen kennt, eine ziemlich flotte Sprache ist. Dinge sehr schnell, mit sehr viel Spaß passieren. Muss halt nur darauf aufpassen, dass irgendwelche Äste einem nicht ins Gesicht oder dass man vorausschauend fährt halt ein bisschen. Ne? Ansonsten, klar, es geht um Per 5. Ne? Es gibt dann noch die Sache Per 6, die ganz weit draußen unterwegs ist. Wie bitte? Das ist meiner Meinung nach keine berechtigte Kritik, weil sie machen das, wozu kein anderer die Eier hat. Ja?
Ich weiß schon, was du
meinst. Wie bitte?
Ich weiß, aber das hat es von meiner Meinung.
Entschuldigung? Richtig, aber wir haben kontinuierlich Progress. Ja, auch nachvollbar. Man kann es ausführen und alles. Das ist, ich wäre eigentlich der Richtige gewesen, Fragen dazu beantworten, weil ich komme gerade aus Berlin zum Per-Workshop und da habe ich zu Per 6 einen Vortrag gehalten, aber wie gesagt, darum geht es nicht. Ansonsten nutze ich jede Gelegenheit, mich als Experte aufzuspielen. Ne? Schreibe auch sonst für das Per-Magazin und bin auch an vielen anderen Stellen aktiv. Auch bekannt für mein eigenes Projekt Kefra, den besten Editor der Welt. Und das WXPerl-Buch ist nur so leicht angeschrieben, weil ich damit gerade angefangen habe. Wäre dann wirklich Vaporware erstmal. Wie komme ich zu Perl? Die Gegend, aus der ich komme, sieht halt so aus und da ist halt der Sprung nicht so groß, wobei das natürlich nicht mein Kamel ist. Das war mein Kamel, was ich halt gewonnen habe zum ersten Perl-Workshop, an dem ich teilgenommen habe. Und ich war auch irgendwie glücklich, dass sich der Kreis geschlossen hat, dass ich 2011 an diesem leicht mitarbeiten durfte. Allerdings, das war halt, hier geht es um Perl 14.1. Aktuell ist ja 16.3, ne? Vor ein paar Tagen erst frisch rausgekommen, falls ihr es mitgekriegt habt. Das Perl 15.18 kommt im Mai. Und das mit Mai kann man sich merken, weil jeden Mai kommt jetzt die neue Version raus. Ne? Das heißt, die 16er ist im Mai 2012 gekommen. Da ja das aktuell ist, soll das Richter werden. Das heißt, alles, die ganzen Codebeispiele, um die es geht, 5.16 wird entscheiden, was richtig ist. Ne? Und es gibt seit Perl Brew gibt es auch keine Entschuldigung dafür, das nicht zu haben. Ne? Das ist kein großer Aufwand. Ne? Zuerst dachte ich, machst das Quiz so wie zum Beispiel, welches dieser Befehle dereferenziert nicht automatisch. Ne? Das wäre halt eine einfache Frage, ist ja Join, alles andere würde ja keinen Sinn machen. Aber dann sagte ich mir, nee, wir sind ja nicht bei Pfarrer Jauch, der heißt wirklich Jauch, sondern wir wollten es ein bisschen schwerer machen. Ja? Weil ich denke mal, ich mag vor allen Dingen die Vorträge, die halt Spaß machen, aber auch informativ sind, wo man halt wirklich was, wo halt jeder kommen kann und trotzdem noch was dazulernt. Ja? Deswegen habe ich den Schwierigkeitsstufe auf wirklich brutal gestellt. Nicht traurig sein, wenn ihr keine Frage wisst, ihr seid da, um Spaß zu haben. Ja? Nicht vergessen. Sehr schön. So, haben wir eine kleine Testfrage. damit wir uns an das Level gewöhnen. Was macht Les? Haben wir die Vorschläge? Ah, schade. Nein, hat damit nichts zu tun. Ist ein, ist ein Pragma. Da hat sich Larry irgendwann mal gedacht, um für solchen Code zu schreiben. Wurde aber nie richtig, also es ist schon immer im Core, hat aber nie irgendwas Nützliches gemacht. Deswegen ist die korrekte Antwort, es macht nichts. Aber es ist ja eine Testfrage. Es braucht nichts machen, ne? Okay. Ja, es wird nur 10 Fragen geben. 5 beziehen sich auf die aktuellen Versionen, um euch noch ein bisschen auf den Stand zu bringen. 3 werden einige Bereiche der Introspektion berühren, die ich besonders für nützlich halte und die ich ständig eigentlich brauche und die ich nicht missen möchte. Und dann habe ich noch 2 Kuriose, um nochmal besonders herzlich zu lachen oder ein großes WTF auszustoßen nach Belieben. Okay, fangen wir an. Frage 1. Was passiert? Du kennst ja. Haben wir die Vorschläge? Das ist eigentlich eine binäre Frage, ne? Entweder Error oder Bu, ne? Eins und beiden geht ja nur. Nur zur kleinen Aufklärung, das Say ist mit 5.10 gekommen, ja? Falls ihr das wisst. Das heißt, ein normales 5.8 kennt den Befehl Say natürlich nicht. Backported from the future, also known as Per 6. Das wäre wünschenswert, aber falsch. Richtig ist leider ja, aber das wird mit 5.18 gefixt, das heißt ab Mai nicht mehr. Aber leider muss ich bei der Wahrheit, oder will ich bei der Wahrheit bleiben. Gut, es geht, es sagt Say. Ja? Weil das ist vor allen Dingen, denke ich, auch wichtig, wenn man dann migrieren will auf Neurofunktionen, dass man halt auf Blöcken, wenn man sagt Use 5.10, dass dieser Codeblock auch wirklich den Feature-Set von 5.10 bietet. Ja? Muss man nicht mal, weil das ist 5.8 ist der Stand, wo Use-Feature wurde mit 5.10 eingeführt. Das heißt, der 5.8er Stand ist, wenn man gar nichts sagt. Muss man nicht mal. Aber wenn man vorher schon mal was Neues gesagt hat, dann bleiben die ganzen aktiviert. Genau, das ist was leider. Deswegen, ne? Deswegen das leider noch. Ne? Gut, jetzt wisst ihr, wie es geht. Frage 2. Was macht das? Wie bitte? Nee, das ist die Slashes. Der Input-Separator ist dieses Slash und der Slash ist der Output-Separator, aber du meinst was anderes. Das ist die echte Klammer, falls einer das nicht sehen kann. Nee, das ist die andere echte Klammer. Was du meinst, das ist die schließende echte Klammer. Ja, das ist so ein bisschen das, wofür Perl berüchtigt ist. Naja, guck mal, die echten Klammer kommen ja auch vor, wenn man auf einzelne Felder im Array zugreifen kann. Und da ist man schon auf einer guten Spur. Larry sah sich vor folgendem Problem, als die Syntax von Perl überhaupt gegründet hat. Da gab es halt einmal Pascal und ähnliche Sprachen, wo die Arrays mit dem Index 1 anfingen. Und es gab andere Sprachen wie C und so, die natürlich mit 0 anfangen. Und um beides zu unterstützen, hat man diese Spezialvariable, der man halt sagt, welches der erste Index ist. Ja, deswegen, dass man halt, wenn man zum Beispiel diesen Code hätte, ne, da kommt, ist natürlich 2, weil das schon das zweite Feld ist im Array, ja, was seinen Wert bekriegt. Und dadurch hat es die Länge 2. Wenn ich vorher die Variable mit 1 füttern würde, hat das nur noch die Länge 1, weil es fängt ja bei 1 an. Ne? Klarer Fall. Schade, dass ich die Antwort nicht bekommen hätte. Dann hätte ich nämlich noch sagen können, trotzdem falsch, weil das hat funktioniert bis 5.14, dann, bis man sich überlegt hat, naja, so eine tolle Idee war das nie gewesen und hat das halt abgeschafft. es sei denn, also das heißt, die richtige Antwort wäre Error. Es sei denn, man fügt dieses Feature noch wieder zusätzlich mit Use Feature Array Base ein, dann darf man den Spaß weiter benutzen. Ja? Genau. Beliebiger Offset. Minus 10, whatever you like. Ja? Oder halt mit Use V14, dann habt ihr das natürlich auch noch. Ne? Ab 16 ist Schicht. Entschuldigung, Akkus. Entschuldigung, ich habe akustisch nur die Hälfte, aber ich denke, ich habe es verstanden. Ich vom okay, dann habe ich die verstanden, danke. Aber ich mache keinen Webkram deswegen. Okay. Wir hatten eben Use Feature Array Base und wäre vielleicht die nächste Frage, wie viele von diesen Use Features haben wir in 5.16 auch noch? Ja, da guckt er, gell? Na, das ist doch ganz einfach. Wir haben FC, das ist halt das Fold Casing, das ist, wenn man halt Case-Insensitive-Vergleich machen will. Ich meine, wir haben den Parameter I bei Unicode, beim Regex, aber Unicode kennt ja noch ein bisschen mehr. Da gibt es Case-Foldings verschiedener Art und Weise. Und falls jemand halt wirklich komplexe Unicode-Sachen Case-Insensitive vergleichen will, dann ist Fold-Case eine nette Sache. Dann haben wir Unicode-Eval, weil Perl hat eigentlich eine sehr gute Unicode-Unterstützung, immer die neueste Version, die gerade so verfügbar ist. Und neben FC hat es halt noch ein paar andere Funktionen, um halt Unicode voll zu unterstützen. Mit aktivierten Unicode-Eval, dann wird halt der Inhalt von str halt als Unicode gesehen. Und falls man halt doch mal machen will, haben wir halt Eval-Bytes. Dann haben wir das Token-Sub eingeführt. Was halt dafür da ist, wenn man rekursive Strukturen, konnte man eh schon immer in Perl machen. Bloß das Blöde ist halt, wenn man diese halt nicht mit einer normalen Subroutine machen will, sondern halt mit der Code-Referenz und man will halt und innerhalb der Subroutine über die Code-Referenz die Routine wiederum aufruft, dann kommt der Referenz-Counter in Schwierigkeiten und man kann sich schön Memory-Leak erzeugen. Wer das nicht mag, für den bereiten wir Sub zur Verfügung, was halt auch eine Referenz bietet auf die aktuelle Subroutine, ohne den Referenz-Counter in Schwierigkeiten zu bringen. Ja, dann haben wir natürlich noch die Gruppe 5.16, die alle erwähnt haben, mit einschließt. Und dann haben wir noch eingeführt mit 5.16 die Default, was halt den 5.8er-Stand zurückmacht. Oder halt bei Node, weil there's more than one way to do it, eine andere Art, das zu formulieren, weil no ist das Gegenteil von use. Ja, und wer mitgezählt hat, ist auf 8 gekommen. Sehr schön. Warum habe ich das gefragt? Hier mal, mit 5.10 sind eigentlich die meisten Feature gekommen, aber vieles davon war in der Regex-Engine. Ja, das in runden Klammern ist das mit der Gruppen. Ja, dies ohne Klammern sind die einzelnen Features. Daran seht ihr, mit 5.16 sind eigentlich die meisten einzelnen abschaltbaren Features hinzugekommen. Ja, und weil das halt schon eine signifikante Sache ist, bin ich auf die Frage gekommen. Gut, Frage 4. Return Value von diesem Ausdruck. Warum? War nur geraten, oder? Achso, ja, sehr gut, ist richtig. Wie bitte? Weil du das so willst, alles klar. Kurze Erklärung zur Smart Match. Das heißt, vergleichen wir das. Das heißt, das wäre 1, weil die 7 in dem Array enthalten ist. Ne? Man kann auch mit der Regex da suchen, weil das B findet sich auch gleich schon im ersten ist das Ergebnis 1. Selbst undef kann ich suchen lassen. Das heißt, selbst das ist eine 1. Ja? Das heißt, wenn ich die 2 in dem Hash, wenn man gegen Hashes sucht, dann werden nur die Keys durchgesucht, wäre das auch eine 1. Das heißt, positiv. Bloß, wenn ich das halt, solche Ausdrücke halt habe, ja, und tatsächlich ein Key hätte in dem Hash, der undef ist, das würde natürlich nicht funktionieren, weil die linke Seite vom Fettkomma natürlich stringifiziert. Deswegen muss man ein bisschen in die Trickkiste greifen und den Hash so definieren. Aber selbst wenn wir das so machen, dann haben wir das gleiche Problem, weil Keys von Hashes so oder so immer stringifiziert werden. Das heißt, undef wird, sobald man das in den Hash reinsteckt, zu einem leeren String, der halt in einem Vergleich mit undef niemals gleich, also niemals positiv ergeben wird. Die Suche ist negativ, also Rückergebnis ist undef. Genau, das habe ich eben gesagt. Gut, wir liegen eigentlich ziemlich gut in der Zeit, ne? Ich hätte mir ein paar Fragen mehr ausdenken sollen. Naja. Wohin geht Commit? Ist ein bisschen suggestiv gefragt, aber man könnte auch sagen, was geht, macht Commit, aber ich wollte nicht jede Frage mit was anfangen lassen. Ja, das frage ich euch gerade. Was? Ich will nicht zu viel verraten. Das ist, der Kontext ist Perl. Also das ist nicht mit 5.16 gekommen, das gibt schon ein paar Versionen, das ist nicht ganz so fies. Ich habe vorhin gesagt, halt bei 5.10 wurde viel an der Regex-Engine gebaut, vor allen Dingen von Yves Orton. Das war eine der Sachen. Es geht um Regexes. Und zwar der Syntax geht so. Und zwar ist ein regulärer Ausdrücke. Falls ihr es nicht lesen könnt, ne, da steht in klein blau Arsch selber. Ja. Fand ich süß. Aber es hat Moritz vor mir schon mal benutzt. Also. Und zwar gibt es halt furchtbar nützliche Zero-Length-Assertions, ne, wie die Look-Ahead, Look-Behind oder die Name-Captures, die wir alle täglich benutzen. Und da gibt es in diesen auch noch eine Gruppe dieser Befehle, die halt das Backtracking steuern. Für alle unter euch, die nicht wissen, was Backtracking ist, ein kleines, ne? Also wie gesagt, beide unterbrechen das Backtracking. Das eine halt erfolgreich und das andere nicht erfolgreich. Für Leute, die nicht wissen, was Backtracking ist, wir haben hier einen kleinen Regex und parsen gerade den String Dackel. Ne? Das heißt, da kommen wir erstmal bis hier. Mit der ersten Alternative, ne? D, erste Alternative und bis C, dann merkt die Regex-Engine, dann kommt H und beim Dackel kommt nach dem C K und H und K sind irgendwie verschieden. Was machen wir jetzt? Da hat er sich aber gemerkt, da war nochmal eine Alternative. Das heißt, da könnte man ja nochmal nachgucken. Das heißt, ich habe sozusagen einen Stand, wo praktisch sozusagen die Position von dem Cursor ist, die geht zurück. Ne? Das ist dieses Backtracking. Okay. Nee, jetzt habe ich einen falschen Dings gedacht. Ne? Wenn ich dazwischen jetzt hier unser Commit hätte und während der Zeiger jetzt rückwärts über das Commit lang geht, sobald er am Commit ist, dann sagt er, nee, stopp, ich habe bis zum Commit backgetrackt und nichts gefunden, die Suche ist beendet. Keine Lust mehr. Ne? Dafür ist das Commit da. Ja, das ist an der Stelle wäre dann jetzt Ende. Ja, und die korrekte Antwort wäre, Commit bricht die Regex während des Backtrackings als Misserfolg ab. Wie bitte? Ja?
Warum muss man das so explizit steuern? Also, welche Idee steckt dahinter?
Die Idee steckt dahinter, wenn du komplexe Sachen zu parsen hast. Und da geht es einfach nur darum, die Regex zu optimieren. Du weißt manchmal, wenn du diese Alternativen abgeklappert hast und du gehst so weit zurück, dann weißt du, der du die Daten kennst oder die Fragestellung, dann hat es eh keinen Sinn weiterzusuchen, bevor ich halt in der verästelten Regex-Engine dann noch zig weiter lache und einfach nur Laufzeit verbrate, dann kann ich dann auch abbrechen. Ja? Gut. Frage 6, ich sehe schon, ich brauche nur die Hälfte der Zeit. Wunderbar. Na, vielleicht habt ihr auch noch Fragen zu Per 6. So. Wie viele mögliche Rückgabewerte von REF gibt es? Jetzt kommen wir halt zur Introspektion teil. Das war's zum aktuellen Teil. Und falls bevor Jan Schlaumeier kommt, keine Klassennamen. Ja, versteht sich. Ansonsten wäre es ja unendlich. Eine 6 zum 1. Hör ich 7? Zum 1., zum 2., zum 3.? 7? Jemand, bietet jemand mehr? 7. Ja. Hör ich noch ein 8? Hör ich noch ein 8? Okay, wer hat die 6 gesagt? Hier, welche 6?
Nichts.
Sehr gut. Ja. 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 Richtig. Alles richtig. Aber nicht vollständig. Das sind die üblichen 3. Ne? Da wäre jeder gleich drauf gekommen, weil das dann so das mit Dollar, Add und Hash, was jeder halt benutzt. Du hattest auch sehr wohl recht gehabt mit dem, die Leere. Ne? Das ist das rechts unten, wenn ich halt nur einen String nach Ref frage, weil es halt keine Referenz ist. Es gibt Referenzen auf Referenzen, das sind Ref. Natürlich gibt es auch Code-Referenzen, ne? Eine Referenz auf eine Sub. Das sind, die sind vom Typ Code. Jetzt haben wir 6. Dann haben wir auf Regular Expressions noch Referenzen. Die heißen Regex, das ist auch nicht so schön, weil das aus der Reihe tanzt, weil das nicht nur Großbuchstaben sind. Ne? Da hätte der jetzt recht, der mir 7 geboten hat, aber es nimmt kein Ende. Weil natürlich Glob war auch richtig. Ja. Man kann natürlich auch Referenzen in die Symboltabelle speichern. Aber es gibt ja auch noch den elenden Fauststring. Ja, das ist diese Chimäre, die ausgedacht werden musste, um damit Vektoren halt gut und Versionsnummern gut umzugehen. Und das macht insgesamt 11. Ja, und weil was vergessen wurde, das sind die Formate. Ja, die Formate allerdings, als kleine Anmerkung, das haben wir beim nächsten Mal, bei der nächsten Frage. Weil jetzt geht es nämlich noch weiterhin um Ref. Und zwar, wie viele Referenzarten kennt die Symboltabelle? Ist ein ähnliches Spiel, aber nicht dasselbe. Was die Symboltabelle ist, wissen wir hoffentlich, oder soll ich das auch noch erklären? Ganz einfach, wenn du jetzt eine Variable hast, die A heißt, dann ist diese Struktur, in der sich halt Perl intern merkt, unter dem Namen A findet man dann den Pointer auf diesen Inhalt in der Referenztabelle. Und da hat man halt auch die ganzen Zeiger zu den allen Variablen, zu allen Routinen und alles, was so an Daten, mit denen ich rumspielen könnte, halt habe. Ja? Sagen wir mal, ne? Der Syntax geht halt so. Das heißt, da wo Warname steht, da setze ich halt den Namen, um den es geht. Da mache ich das Sternchen davor. Das signalisiert mir, dass ich jetzt in die Symboltabelle eingreifen will. Und in den geschweiften Klammern sage ich dann, was für einen Typ der Referenzen ich mir da rausziehen will. Ne? Skalar wäre eine Möglichkeit. Und die Frage, die ich halt an euch halt gestellt habe gerade, ist, wie viele verschiedene Wörter anstatt Skalar oder mit Skalar eingeschlossen ich an diese Stelle schreiben könnte. Ja? Wenn wir uns dieser Lösung mal ein bisschen gemeinsam nähern wollen, das sind halt die ganzen Antworten der letzten Frage, die 11. Ne? Aber es ist ja natürlich klar, dass man einmal den Fauststring und also unter den Leeren sowieso nicht und unter Fauststring wird man auch nicht, weil der in normalen Skalar abgelegt wird. Ne? Das ist ja der Skalar. Und Referenzen auch nicht, weil Referenzen ja auch in einem Skalar abgelegt werden. Ne? Da wären wir ja schon bei 8. Und reguläre Ausdrücke werden halt auch aus Skalar abgelegt. Wären wir bei 7, was eigentlich die richtige Antwort ist, aber Format und I.O. benutzt kein Mensch, der sich mit Perl auskennt. Weil Leute, die sich mit Perl auskennen, sind brav und die benutzen halt auch für Formate und I.O. schön Skalarvariablen und nicht mehr I.O.-Händler und Formathändler. Ja, die gibt es zwar noch, haben wir noch nicht abgeschafft, aber deswegen haben sie auch, ne, deswegen kann ich eine Variable A haben und auch den Formathändler A und auch den IO-Händler A zu einer Datei, die halt ihren getrennten Namespace haben, sozusagen in der Symboltabelle. Ja. Soweit klar. Ja, zum Beispiel unter Code A hätte ich dann, wenn es eine Subroutine hieß, die A heißt. Ja. Allerdings mit einer kleinen Einschränkung auch noch. Brave Programmierer benutzen auch While und State, soweit es geht. Und diese, da diese Variablen ja nicht global sind, sondern immer nur auf einen gewissen Namespace begriffen, finden sie sich auch nicht in der Symboltabelle, sondern entsprechenden Lexpads, die mit Modulen auch wie Petwalker halt auch, falls ihr mal irgendwelche Schweinereien machen wollt, abgegrast werden können. Aber das ist halt noch eine andere Geschichte. Gut, 7 war die richtige Antwort. Frage 8. Was liefert mir Caller? Oder wie viele? Weil das ist, ich habe die halt Frage gestellt, weil da sind ein paar Sachen dabei, die sind so extrem nützlich. Informationen, die manchmal über Leben und Tod bei der Implementierbarkeit von bestimmten Dingen entscheiden und nicht auf anderem Wege halt erreicht werden können. Und da denke ich mal, wäre es eine nützliche Sache, wenn ich euch das mal vor die Nase halte. Irgendwelche Ideen? Kriege ich 5? Kriege ich 6? Weil meistens bekannt sind nur die 3 Werte. Ne? Die Paket, Zeilennummer und was? Fast. Sehr gut. Sehr gut. Das sind zwar folgendes. Die letzte Zeile könnt ihr vergessen, wenn ihr jetzt nicht gerade die großen Uber-Hacker seid, aber zum Beispiel die Information, ob ich mich gerade im Eval befinde oder über ein Require, das ausgeführt wurde, ne? Oder dass vielleicht der Array-Kontext gefordert wird, ne? Das sind manchmal wirklich sehr nützliche Sachen. Wie gesagt, die meisten kennen nur Package-File-Name online, aber da geht halt noch einiges mehr. Ja? Natürlich, Caller selber kriegt auch einen Parameter übergeben, was die Call-Tiefe macht. Somit kriegt man nicht nur den Caller, also die Stelle, die das aufgerufen hat, sondern auch der den wiederum aufgerufen hat und der den wiederum aufgerufen hat. Sehr vielseitig verwendbares Werkzeug. Ne? Und noch einen kleinen Tipp, man kann diese Informationen auch direkt abgreifen. Da muss man ein bisschen sich mit dem Syntax auskennen. Ich habe ja gesagt, nach Caller kommen runde Klammern, die Caller-Tiefe sein. Da Arrays ja normalerweise mit 0 anfangen, ne? Mit 0 heißt ja den normalen Caller, der mir das gerufen hat. Dann die nächsten runden Klammern um das Caller erzeugen mir so eine Art List-Kontext, ne? An dem ich natürlich die eckigen Klammern ansetzen kann, um da beliebige Werte reinzumachen. Dann muss ich das nicht erst in eine Variable stecken und dann wieder rausmachen. Und der eigentliche Clou ist, wenn ich so Befehle wie say habe, die eigentlich mir den List-Kontext wieder forcieren, dann muss ich nochmal runde Klammern haben, damit das überhaupt geht, um keinen Error zu kriegen. Ich weiß, es ist ein bisschen tricky, aber damit ihr das mal gesehen habt und in diesem Fall nicht fällt, wollte ich es mal zeigen. Gut, Frage 9. Wozu braucht man minus S? Das ist auch so ein bisschen mehrdeutig, weil Sachen, die mit Minus anfangen, könnten auch Falltestoperatoren sein. Sind sie aber nicht. Es ist ein Kommandozeilen. Sind auch Perl-Leute, die ein bisschen erfahren sind, kennen das nicht und beschweren sich, dass es überhaupt sowas gibt. Aber das ist für halt einen Kommandozeilenparameter. Ne? Dieser ruft halt mein Testskript TestPL auf. Minus war es gleich 2. Und erzeugt mir damit in dem Skript eine Variable namens var und gibt ja den Value 2. Ne? Die taucht da auf. Jetzt, da gab es halt wirklich einige, die dann laut zum Schreien anfingen, wenn ich jemanden das coden sehe, den bringe ich um. Habe ich vorgestern erlebt, ist echt wahr. Die Sache ist aber, wenn ihr wirklich in der Shell arbeitet, ja, und irgendwie durch ein Shell-Kommando oder durch Auslesen von einer File an irgendwelche Inhalte kommt und das halt an Skript übergeben wollt, ja, dann ist das eigentlich eine sehr nützliche Sache, weil im Gegensatz zu anderen Programmiersprachen, bei Perl ist halt die oberste Priorität die Nützlichkeit, ja, Dinge einem nicht zu verbieten. Man weiß halt, dass bestimmte Sachen halt Gefahren beinhalten, wie die Äste, die man mit dem Auto entgegenkriegen kann, aber manchmal braucht man es halt aber, um überhaupt eine Aufgabe gelöst zu bekommen. Ja? Und dann ist es besser, wenigstens die Möglichkeit haben, als wenn mir das Werkzeug diktiert, was ich machen kann und was nicht. Was ich nicht nett finde. Die Parameter müssen in der Reihenfolge sein. Das heißt, das funktioniert nicht und das funktioniert nicht. Nur das wird funktionieren. Und wie gesagt, wenn ich in dem Skript halt mir wahr ausgeben würde, wäre es halt 2. Ja? Allerdings, diese Variable, die da drin ist, ist natürlich eine globale. Das heißt, wenn wir useStrict verwenden, ne, was ja schon ab 5.12 automatisch ingeschlossen ist, dann wird das auch nicht mehr funktionieren. Ne? Das heißt, damit das überhaupt funktionieren will, müsste ich noStrict machen oder wenigstens noStrict vars. Ja? Wie bitte? Wie bitte, Auto? Ach, eine Auer-Variable. Siehste, das habe ich noch nicht getestet. Aber ich glaube nicht. Aber habe ich nicht getestet. Ich dachte echt an alles gedacht zu haben, aber doch nicht. Entschuldigung. Ja. Und die richtige Antwort war halt zur Einführung von Variablen in Programmen aus der Shell. Womit wir schon bei der letzten Frage waren. Ich hatte noch mal eine Zusatzfrage, aber ich dachte, das ist so viel, das schaffen wir eh nie, aber sieht halt anders aus. Was verändert Reset? Jetzt wird's grausam. Jetzt wird's schon mal die Taschentücher bereitstellen. Weil wir sind jetzt in der Abteilung Kuriosa schon vorher gewesen. Halt, ne? Wie bitte? Nix Regex. Ganz normaler Perl-Befehl. Schon immer da gewesen. Die meisten beachten ihn nicht. Nein, ganz falsch. Nur der Befehl, dann dahinter ein Parameter und das Übel beginnt. Also. Na gut. Und zwar zum Beispiel das hier würde alle Variablen löschen, weil alle Variablen, die mit A anfangen bis mit Z anfangen, werden resettet. Ne? Außer die natürlich, die mit MyOnStake deklariert sind. Ja. Das heißt, jetzt in diesem Fall, ne, wenn ich halt das heißt, wenn ich, ich habe es ja vorher euch gezeigt, das ist ja die Symboltabelle. Wenn ich halt mit my was deklariere, dann ist das nicht in der Symboltabelle, sondern im Lexpad, ne? Deswegen kommt da nichts. Sondern es betrifft zwar nur auf globale und mit local gemachte. Bei our, wie gesagt, da ich echt jetzt, das habe ich vergessen zu checken, dass da mal halt aber im Zeitalter von useStrict sind, gibt es ja eh nicht mehr globale Variablen in dem Sinne. Und es sei denn mal halt der noStrict war's. Ja, Quatsch. Und oder hat die Slides geschrieben. Da ist ja nur eine Symboltabelle gelöscht. Und jetzt könnte man ja meinen, ja Mai, ist ja nicht so schlimm. Ne? Wird ja eh nicht verwendet, kann ja nicht so viel Schaden anrichten. Dumm ist nur, die sind auch global. Und damit hat man sich maximal Probleme eingehandelt. Ja? Das heißt, Objektierung geht nicht mehr, Use geht nicht mehr. Viel Spaß. Ja? Deswegen bin ich halt auch dafür, dass Reset mit einer nächsten Perl-Version dann hinaus befördert wird. So, genauso wie wir es mit der Eckchenklammer gemacht haben, aber noch ist nicht so weit. Wie gesagt, besser man benutzt halt undef, das ist dafür vorgesehen, macht eine Variable at a time, das ist besser. Ne? Und die richtige Antwort war halt, setzt Variablen in eine Symboltabelle mit angegebenen Anfangsbuchstaben alle auf undef. Also löscht sie halt dementsprechend aus der Symboltabelle. Gut, ich habe halt wirklich unterschätzt, dass wir so schnell sind. Das ist erstmal alles, was ich an Fragen hatte. Habt ihr noch Fragen? Oder hat jemand? Ja?
Kannst du mal ein paar Fragen zurückspringen?
Ja. Was meinst du? Ach so, ja, klar. Ach, da war's. Ja.
Ist das die Variable für das Key?
Das bezieht sich auf das WantArray-Keyword. Die funktioniert genauso wie das WantArray. Weil das WantArray gibt ja halt eine 1, wenn diese Subroutine in einem Array-Kontext aufgeführt wurde. Und genau den Value gibt ja auch der Paradmanager. Ich weiß es halt nicht ganz genau, aber das sind halt Interna. Das ist halt für Leute, die sich mit einer Interna auskennen und da irgendwie was hacken wollen. Das ist für normale Programmierer nicht wirklich nützlich. Ich habe das nie benutzt, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen, aber tut mir leid. Bin da auch nicht der Uber-Hacker. Genau. Ja? Genau, dann kannst du ja. Weißt du, wie man mit Pearl Brew? Hast du schon mal probiert? Dann schau mal im CPAN ab, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Pearl Brew, Pearl Brew klein. Und da kannst du dir lokal in deinem User Space beliebige Pearls installieren. Dann machst du da Pearl Brew Switch 5.16. Und dann kannst du unter 5.16, dann machst du wieder Pearl Brew off und dann bist du wieder. Damit habe ich halt alles mit, also fast alles bis auf das Hour getestet, auch was ich hier gezeigt habe, um halt wirklich sicher zu gehen, dass ich richtig liege, fast. Habt ihr sonst noch Fragen zu Per 5 oder zu Per 6? Jetzt können wir ja reden. Wie bitte?
Ja.
Rakudo hat ca. 80% der Feature, ist nicht besonders schnell, auch weitaus mehr speicherhungrig, als wir uns das wünschen. Es ist halt, wenn du Sachen, die jetzt nicht wirklich kritisch sind, dann kannst du, also zum Beispiel beim Parsing bringt es einen echten Vorteil gegenüber Perl 5. Bevor du also eine große fette Regex hinsahst, kannst du das schön aufteilen in schön benannte Grammars. Und für solche Fälle oder wenn du halt die schön kompakte Objektorientierung, die eine Menge mehr kann, obwohl Moose kann eigentlich mehr, oder solche Sachen willst, dann kannst du es jetzt verwenden. Seit 2 Jahren kommt jeden Monat Rakudo Star, was relativ ziemlich stabil läuft. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich das letzte Mal zum Crashen gekriegt habe. Jetzt haben wir das neue Regex Engine und das neue Multi-Method Dispatch kann sogar jetzt mit Quantum, deswegen fängt mit Quer Spaces, Quantum Stages umgehen, weil wir haben ja die Junctions, die ja praktisch sowas repräsentieren als logische Werte. Und wenn man die halt im Multi-Message-Dispatcher hätte, das würde das bis jetzt alles rausschmeißen. Das kommt als nächstes, was auch wieder einen gewissen Prozentsatz hat. Was auch demnächst jetzt kommen wird, ist es für die, wahrscheinlich für die JVM und irgendwann nächstes Jahr vielleicht sogar für das .NET, dass man das ein und dasselbe Perl-Programm auch garantiert überall zum Laufen bringt. Ansonsten, die Spezifikation ist ja auch nicht vollständig abgeschrieben. Das Ziel mit Perl 6 ist es, dass wirklich das in alle Details das durchdacht ist und dass es eine gewisse Tiefe hat. Daher gibt es keinen Zeitplan, dadurch kann ich auch nicht sagen, welches Weihnachten es halt ist. Sie machen halt immer Fortschritte und merkliche Fortschritte, ja? Es ist eine neue Sprache. Es gibt zurzeit einen Übersetzer in die andere Richtung und Larry hat halt gesagt, da er den geschrieben hat, er wird auch einen Übersetzer planen in die andere Richtung. Allerdings, der ist mehr so dabei gedacht, dass du da so dein Perl 5 eintippen kannst und gucken kannst, wie das in Perl 6 aussieht. Ob es wirklich komplette Programme dann einfach so portieren kann und die dann laufen, Eher nicht. Die Sache ist, wir haben mit Pony und dann auch mal mit der Smob zwei Projekte gehabt, die dieses ehrgeizige Ziel gehabt haben. Der Pax-Compiler, der hatte mal in seiner Run-Loop Perl 5 gehabt und da haben solche Sachen funktioniert. Zu den besten Pax-Zeiten. Allerdings, da wurden so viele Mannstunden verbrannt und dann hat man halt gemerkt, dass das Problem mit Perl 5 ist, es gibt im Gegensatz zu Perl 6 keine saubere Spezifikation. Es gibt so viele Corner Cases und Unsauberkeiten, auf denen dann auch viele beruhen, wie als wenn es Feature wären. Und das abzubilden, das alles portieren, da brauchst du Chuck Norris, weißt du, das ist... Ich hoffe nicht, dass es 10 Jahre dauern wird. Es ist aber für die Produktion ist es wahrscheinlich im nächsten Jahr noch, ist garantiert für den nächsten Jahr nicht relevant. Ja.
Es ist ja bei Python 3 weniger aufgeräumt.
Ja, wesentlich. Ja, ja. Ja, aber das ist, heißt, wir haben aber wesentlich eher angefangen mit der Spezifikation und wesentlich eher angefangen auch mit der Implementation als Python. Richtig, aber die haben ja nur sehr wenig, hatten wir ja nicht so die anspruchsvollen Ziele gehabt. Wie bitte?
Der Stand vorher war halt sauberer.
Entschuldigung, ich habe akustisch.
Der Stand vorher war halt sauberer.
Das ist, denke ich mal, eine subjektive Wahrnehmung, weil der Coding-Style von Guido. Ich weiß nicht, Überlebende nur Gutes, aber es ist wahr, dass Python durch die Gnade der späten Geburt ein paar Fehler nicht gemacht hat, in die mal reingerasselt sind. Es ist auch dadurch, dass Perl mehr aus der Unix-Ecke kommt, dass es dass so ein paar dreckigen Shortcuts, die mal zu einem Admin in seinen dunklen Minuten verleiten lässt, mit Python schlichtweg nicht möglich sind. Da ist sicherlich Wahrheit drin, aber jetzt immer von Sauberkeit, diese Explizität, zu der du genötigt wirst von Python, kann auch eine andere Form von Schmutz wieder provozieren. Ich finde, diese ganze Debatte ist sehr einseitig. Das hängt von der... Nee, das kannst du auch nicht vergleichen, weil du hast ja bei Python hast du diesen riesen Pool und die wollen ja einfach nur rüber machen. Und bei Perl, da ist gar nicht der Drang so. Wir haben, der Core kann schon wesentlich mehr. Viele Module muss man gar nicht portieren. Es gibt auch schon ein paar Perl 6 Module und das entsteht alles, aber es sind mehr so zwei Sprachen, die so parallel laufen. Das ist nicht so, dass man jetzt unbedingt das rüber machen wird, sondern es wird eher so sich langsam aggregieren. Das ist eine ganz andere Dimension. Ich denke nicht, dass man das so direkt vergleichen kann. Ja, bitte. Der ist sehr stark. Wir hatten das große Glück, vor 2 Jahren ziemlich viel Geld reinzubekommen, weswegen wir auch viele liegen gebliebene Bugs fixen konnten, indem Dave Mitchell und der Nick halt Vollzeit angestellt werden konnten, um diesen Käfern hinterher zu jagen, wo auch interner dabei aufgeräumt wurden. Und was du aber links meinst, ist so solche Sachen, die ich vorgestellt habe, zu deaktivieren. Da ist schon Bestreben dran. Es gibt natürlich jedes Mal eine große Diskussion, um nicht Flame War zu sagen, auf der P5P. Ne, es ist kein Flame War, aber es ist engagiert. Und es wird langsam kommen, weil die legen großen Wert auf Korrektheit. Es geht nicht darum, die so schnell wie möglich umzugehen, sondern das große Problem mit Perl 5 ist immer, die haben ein großes Backpan und immer 4 Software, die darauf verlässt. Und die wollen immer sicher gehen, dass die nichts kaputt machen. Und deswegen sind die sehr zaghaft. Aber der Wille ist eindeutig da, von auch einer Mehrheit.
Noch eine Nachfrage.
Ja.
Das war ja ein großes Problem, oder ist es vielleicht auch noch, ja. Dass ja keine Spezifikation...
Richtig, ist, ja, im Gegensatz zu Perl 6.
Deswegen große Schwierigkeiten, Compiler für Perl neu zu bauen.
Genau. Wobei Steffen Müller ziemlich schnell eingebaut hat. Es war echt überraschend, aber jetzt in den letzten Wochen erst.
In der Richtung ist da jetzt noch was geplant?
Oder? Meinst du einen sekundären Perl 5 Compiler?
Ja, oder zumindest die Spezifikationen zu
passen? Nee, glaube ich, also es ist in den letzten Jahren ist wesentlich mehr Dokumentation entstanden. Ist auch wesentlich, das ist ab Riga, also das war die JAPSI vor 2 Jahren, gab es auch eine wirkliche Initiative. Das hat man am plötzlichen Wachstum der Dokumentation für die Interna gesehen. Da sind jetzt auch noch ein paar dazugekommen, wo die ordentlich dokumentiert wurde und auch angefasst wurde, dass man sich nur überlegt hat, brauchen wir denn wirklich. Da ist es sauber geworden. Das ist jetzt ein bisschen veräppt. Ich kann dir nicht sagen, ob es da noch mehr wird, aber es gab da bedeutende Anstrengungen. Ja. Sonst noch Fragen?
Gut, okay.
Dankeschön für die Aufmerksamkeit.